Wort aus Kolosser Kapitel 3 lesen, und zwar zunächst die Verse 1 bis 3. Ich lese wieder nach der Konkordantenübersetzung. Da heißt es, wenn ihr nun auferweckt wurdet mit dem Christus, so suchet, was droben ist, wo der Christus ist, zur Rechten Gottes sitzend. Auf das, was droben ist, sinnet, nicht auf das auf der Erde. Denn ihr starbet und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn aber der Christus unser Leben geoffenbart wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Wo ist unser Schatz? Dort, wo unser Schatz ist, ist auch unser Herz. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich mal die Frage hier konkret in den Raum stellen würde, wo sind Sie im Augenblick mit Ihren Herzen, mit Ihren Gedanken? Noch beim schönen Abendessen? Vielleicht bei einer interessanten Sache, die sich morgen begeben wird? Ich stelle immer wieder fest, wenn ich in Klassen komme, um Unterricht zu besuchen, die Referendare zu besuchen, dass da Schüler gar nicht bei der Sache sind. Die sind irgendwo anders. Und so im Sommer vor den Ferien bei uns waren die meisten sicher bei der Fußball-Weltmeisterschaft, aber nicht bei dem, was im Unterricht passierte. Und nun ist das, was ich soeben mal kurz skizzierte, ja Prinzip auch für das geistliche Leben. Hier heißt es, wenn ihr mit dem Christus auferweckt wurdet, wenn ihr also dort seid, wo er ist, wesensmäßig, dann sollte da unser Schatz sein, und dahin kann dann auch nur unser Trachten, unser ganzes Sinnen gehen. Es stützt sich nämlich dieses Trachten, dieses Sinnen, dieses Suchen immer wieder auf eine Realität. Das ist keine Einbildung, denn dann wären, wie es Paulus ja sagt, wirklich die elendesten unter allen Menschen auch, wenn wir nicht dann auf das, was hier uns sich anbietet, schauen würden, sondern nach irgendetwas, was mal kommt. Gott sei Dank darf ich bezeugen, ist das Realität, wie wir das immer wieder hören. Und darum muss uns diese göttliche Realität, diese Heilstatsache, dieser Christus so groß werden, so liebenswert. Er muss in unser Leben so eindringen durch Offenbarung, dass es dann kein Krampf mehr ist, den richtigen Blick zu haben. Ich will nochmal ein Beispiel gebrauchen. Sehen Sie, wenn da so Fußballenthusiasten sind, ich glaube, für die fällt das doch nicht schwer, wenn sie da am Fernseher sitzen, so ein Spiel einer Bundesligamannschaft oder der Nationalmannschaft zu sehen. Die sind fasziniert von dem, was sich dort zeigt. Und wenn wir in die Bibel schauen, merken wir, dass alle, die eine Offenbarung Gottes hatten, wirklich von dieser Offenbarung innerlich so gepackt wurden, so umgestaltet wurden, dass ihre ganze Blickrichtung, ihr ganzes Leben auf das eine ausgerichtet war. Und nur das bringt uns auch in dieser Endzeit, im Hinblick auf den kommenden Herrn, innerlich weiter und lässt uns nicht zuschanden werden. Denn das steht hier auch. Wenn wir auferweckt worden sind mit dem Christus, und das ist ja schon eine Tatsache, eine wunderbare Heilstatsache, denn wir sind mit Christus gekreuzigt, begraben, auferweckt und wir sitzen schon im Glauben dort zu Rechten des Vaters. Das kann ich nie genug betonen und Sie wissen, dass ich das immer wieder sage. Und Paulus beginnt seine Briefe immer wieder damit, dass er dieses wunderbare Heil zuerst darstellt. Und weil das den meisten nicht klar ist, darum ist so viel Krampf auch im christlichen Leben. Darum sind so viele Appelle moralisch. Sie sind an den alten Menschen gerichtet und können deswegen nicht fruchten. Und darum sage ich nochmal, was wir in ihm haben. Dass wir mit dem Christus längst über dem Kosmos sitzen. Da ist unsere Heimat. Da ist unsere Politik nach Philipper Kapitel 3, da ist unser Bürgertum, da ist unser Wandel. Und wenn das wesensmäßig ist, sage ich es nochmal, fällt es uns nicht schwer, nun auch nach dem zu sinnen, nach dem zu trachten, das zu suchen, was dort ist. Es gibt Sprachen, in denen wird unterschieden zwischen einem Such- und einem Findeweg. Wenn Sie irgendwo mal einen Schlüsselbund verlegt haben und wissen nicht, wo er liegt, dann ist das ein Suchweg. Und man kann manchmal lange, lange suchen und oft findet man ihn auch gar nicht wieder. Wenn ich aber weiß, da oben im Schubfach, in der dritten Schublade, unten links, da habe ich ihn hingelegt und ich gehe nun dahin, ich suche ihn auch, dann ist das der Findeweg. Und so sind wir nicht hier auf einem Suchweg im Ungewissen, wobei es dem Zufall überlassen wäre, ob wir das Gesuchte finden oder nicht, sondern wir sind auf dem Findeweg. Weil der Christus uns ein klares Ziel gegeben hat und wir darum das, was wir suchen, auch bekommen und finden, und in einer wunderbaren Weise ist das vorhanden. Dieses Finden geht natürlich über das Suchen. Und das wiederum hat die Voraussetzung, dass wir doppelt geborgen und verborgen sind. Nämlich, haben Sie den Text richtig vernommen? Einmal sind wir verborgen in Christus und zweitens noch einmal in Gott. Eine doppelte Geborgenheit bietet uns Christus an und der Vater. Wer hat das in dieser Welt? Und diese Geborgenheit ist aber auch eine Verborgenheit für alle die, die nicht geborgen sind. Denn sie sehen nur das Äußere. Sie sehen den Menschen, sie sehen das Vordergründige, sie sehen die Verhältnisse, in denen auch wir stehen. Sie sehen auch oft leider noch das nur so menschlich sein. Aber für mich ist das Positive, das Evangelium hier wieder das Beglückende als Tatsache, weil wir schon erwählt sind vor Grundlegung dieser Welt, dass wir in Christus sind. 164 Mal schreibt Paulus in Christo. Und wir sind, wenn wir in ihm sind, zugleich auch im Vaterherzen Gottes geborgen und verborgen. Und ich meine, das müssen wir immer wieder wissen, angesichts der schlimmer werdenden Zeiten, Verhältnisse, Situationen, angesichts der immer dunkler werdenden Zeit, wir haben einiges in diesen Tagen gehört, wo sich in allen Bereichen des Lebens, im politischen, im wirtschaftlichen, im pädagogischen, im familiären, im sozialen Bereich alles verdichten wird. Und zwar so, dass die Menschen immer mehr Angst bekommen. Ich habe ein kleines Büchlein hier von dem verstorbenen Dr. Gerd Bergmann, der schreibt, leben wir in der Endzeit, und er gibt uns da einige Zeichen auch an. Unter anderem weist er auch hin auf die Weltratlosigkeit. Es ist eine globale Ratlosigkeit. Das verspüren Sie doch, wenn die Politiker um Lösungen ringen. Ob es jetzt in Genf um die Abrüstungsprobleme geht oder ob es bei uns in der Bundesrepublik um die neue Regierung geht, all das ist doch in den Gedankenspekulationen der Menschen so unsicher, so vage. Ratlosigkeit, und diese Ratlosigkeit wird Überhand nehmen. Und damit verbunden eine weltweite Angst. Und wenn unser Leben geborgen ist und verborgen mit Christo in Gott, dann haben wir die größte Geborgenheit, die es nur geben kann. Denn der Vater ist größer denn alles. Und unser Herr hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und wenn wir in diesem Christus, der alle Gewalt hat, geborgen sind, dann dürfen wir auch wissen, dass er sich um uns kümmert, bis hinein in die kleinsten Belange unseres Lebens. Lassen Sie mich nochmal auf einige Situationen auch dieser Gegenwart eingehen, damit uns das deutlich wird. Denn nur immer, wenn wir den Kontrast erkennen, können wir auch den herrlichen Reichtum unserer Berufung erfahren. Ich war jetzt vor einigen Wochen zu einer Tagung von Berufswegen, an der Theologen und Pädagogen auf Landesebene in Hessen teilnahmen. Der Referent, ein führender Professor in der Religionspädagogik, nicht in unserem Sinne gläubig, aber doch irgendwie wortbezogen, sagte, es gibt heute einige erschreckende Kennzeichen. Und zwar gerade für die Jugend ein gewisses Desinteresse an entscheidenden Werten und Normen. Befragt haben viele Jugendliche ihr Interesse wie folgt erklärt. Nummer eins, die Jungen, sie interessieren sich für nette Mädchen. Das kann ja auch mal sein, aber wenn das ausschließlich so ist, nicht? Nummer zwei, für Autos. Nummer drei, für Fußball. Und wann kam die Religion? Ganz unten. Und wenn sich jemand dafür ausgesprochen hat und befragt nach dem Grund, dann nur, damit hier eine bessere Welt entsteht. So wie leider ein falsch orientiertes, diesseitig orientiertes, gesellschaftsorientiertes, soziales Evangelium auch durch eine bestimmte Theologie es fordert. Wir merken hier etwas ganz anderes, nicht? Dort ist unser Ziel. Darum werden wir einmal als solche, die in dieser Gesellschaft störend sind, von unserer Gesellschaft, wir merken das hier und da, wenn wir diese Botschaft bringen, an den Rand gedrängt. Ich habe oft in Pädagogen- und Theologen-Tagungen auf dies Entscheidende hingewiesen. Entweder man geht gar nicht darauf ein, oder man merkt schon, wie ein solches Wort die Gemüter innerlich erhitzt, aber man ablehnt es. Und zu diesem Referat des Professors ein zweiter Bereich. Es ist gekennzeichnet, unsere heutige Gesellschaft mehr von dem Streben nach dem Haben als nach dem Sein. Wir leben in einer materialistischen Gesellschaft. Nicht nur der Sozialismus ist materialistisch, wir leben genauso in einer solchen Gesellschaft. Und er sagte, unser Volk, das deutsche Volk hier im Westen, ist nicht reif für den Sozialstaat. Ich bin auch Beamter, und als es im vergangenen Jahr nur um 1% ging, Sie haben das wahrscheinlich in der Presse vernommen, nicht, dass die Beamten 1% zurückstecken sollten, da gingen die Massen auf die Straßen. Das ist doch erschütternd. Es soll irgendwo natürlich in unserer Gesellschaft gespart werden, aber immer muss der andere anfangen. Nur nicht bei uns beginnt. Und schließlich werden die Werte und Normen, auch das habe ich erfahren, nur verbal deklariert, das heißt wortgemäß dargestellt, ohne dass man bereit ist, das auch umzusetzen. Ich habe an vielen Tagungen teilgenommen, wo wir als Pädagogen uns um Werte oder Normen mühen. Es ist aber klar, wenn nicht das Wort Gottes die Grundlage ist, bleibt das alles Wunschgebilde. Ja, das geht so weit. Ich war mit einer Gruppe von Theologen und Pädagogen vor Jahren in Berlin, dass sich Theologen, wir waren in einem Schwesternheim da untergebracht, über Bibelsprüche, die dort natürlich massenhaft hingen, lustig gemacht haben. Und das ist auch ein Zeichen des Abfalls. Sie wissen, dass ich immer von drei Ebenen des Abfalls spreche. Einmal auf der Ebene der Gottesfurcht, dass die Menschen heute keine Gottesfurcht mehr haben. Auf der zweiten bis hinein in den religiösen, kirchlichen Bereich. Und drittens geht er auch hinein in die Gemeindebereiche. Und schließlich, was mit diesem Haben und Sein, ich komme wieder zum Referat dieses Professors zurück, noch zusammenhängt. Er sagte, wir erkennen jetzt mit Erschrecken, dass die sogenannte Machergesellschaft, das heißt, wo wir alles machen können, mittels der Technik bewerkstelligen können, diese Gesellschaft am Ende ist. Das Wirtschaftswachstum ist nicht mehr in dem Maße zu registrieren, wie das noch vor Jahren der Fall war. Und damit wird ein Pessimismus sich breit machen, der dann wieder, ich komme zu dem zurück, was ich schon mal sagte, in Angst mündet. Spüren Sie das nicht überall, auch wenn es die Leute nicht sagen, wenn sie an die Zukunft denken? Ich bilde junge Lehrer aus und kaum noch einer hat eine Chance, nachher eine Stelle zu kriegen. Es ist schon erschütternd, wenn die jungen Menschen ohne Perspektive dastehen. Eine Mutter, ich kenne sie, sprach mich neulich an und sagte, ja, meine Schwiegertochter war in einem Arbeitsverhältnis, ist arbeitslos. Sie erwartet ein Baby. Ihr Junge ist bei mir im Referendariat, macht jetzt Examen, hat Religion als Fach und Sport, wird kaum eine Stelle kriegen. Das ist natürlich bedrückend. Und wir wissen, dass man Prognosen hat, dass in der Bundesrepublik die Arbeitslosenzahlen steigen werden. Ich will aber mich nicht dabei aufhalten, sondern will nur zeigen, dass wir hier realistisch sehen müssen. Und dass wir nicht Utopisten sind, das heißt solche Menschen, die keine reale Basis haben. Wer Schriftgrund unter den Füßen hat, der sieht die Dinge, aber wird dann angesichts dieser Zeichen die Häupter erheben. Das ist ja unser Thema. Und das ist auch eine Spannung, in der wir leben, von der ich gestern Abend sprach. Wir müssen und dürfen diese Spannung im Glauben ertragen, dass wir sehen, die Verhältnisse hier im Diesseits, in dieser Welt werden schlimmer. Und werden nicht besser. Aber gerade da dürfen wir wissen, wir haben den Herrn, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, der uns lieb hat. Wir sind Kinder, ja Söhne des Vaters. Unser Leben ist verborgen mit Christo in Gott. Und wenn er, und das ist jetzt diese herrliche Zukunftsaussicht, unser Leben geoffenbart wird, werden wir auch mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. So wird hier schon gleich dieser Spannungsbogen aufgezeigt. Was wir sind schon vor Grundlegung der Welt, denn nach 1. Korinther 1, Vers 30 kommen wir schon von ihm her. Das ist unsere ewige Berufung und wir werden auch dorthin zurückgehen. Das übersteigt alles Sichtbare, Wahrnehmbare, was in diesem Kosmos ist. Und dazwischen liegt nun unsere Berufungs- und Bewährungszeit in dieser Welt und in dieser Zeit, in dieser dunklen Zeit, in diesem Äon, der bald zu Ende geht, wie wir das gehört haben. Darüber sind sich fast alle wirklich glaubenden Menschen einig, dass wir am Ende dieses Äons stehen und der Herr bald kommt. Dieses Geschrei erhebt sich überall in fast allen Denominationen und Konfessionen, wo wirklich Glaubende sind. Wer das nicht sieht oder wahrhaben will, der glaubt nicht, wie die Schrift sagt. Und nun möchte ich aber, ehe ich diesen Spannungsbogen zu Ende führe, nun das auch aufgreifen, was jetzt in den nächstfolgenden Versen steht, damit wir sehen, wie wir diese Spannung nun gottgemäß hier lösen können, praktizieren können. Und damit wir nun dann, wenn er geoffenbart wird, wir mit ihm in der Herrlichkeit erscheinen und dem Vater dann dargestellt werden, nachdem wir auch vor dem Bema Christu ins Licht gestellt wurden, ohne Flecken und Runzeln. Und Paulus gibt so einen herrlichen Durchblick, damit wir nun in diesem Lauf hier zielgemäß ausgerichtet auf das herrliche Kleinod, Philipper Kapitel 3, darüber werde ich morgen Nachmittag noch etwas sagen, dass wir das so erreichen und hier unseren Lauf vollenden können. Denn es ist kein Spaziergang, sondern es ist ein Lauf nach 1. Korinther Kapitel 9 am Schluss. Paulus spricht davon, von einem Wettlauf. Ich habe auch einmal darüber gesprochen. Oder es ist ein Wandel, ein Schritthalten mit Gott. Wie heißt es von Henoch? Henoch wandelte mit Gott oder er hielt mit Gott Schritt. Das heißt, dass wir nicht hinter ihm zurückbleiben und auch nicht vorauseilen. Beides ist eine Gefahr. Darum wollen wir mal sehen, was in der Praxis für uns zu bewältigen ist und was Paulus nun als konsequent uns sagt. Da heißt es in Vers 5, so tötet nun eure Glieder. Oder es heißt eigentlich nach dem Aorist übersetzt, habt getötet und haltet im Tode. Und in dem zweiten Hinweis heißt es, leget ab. Im Tode halten und ablegen ist das Negative. Und das Positive ist dann immer im Anschauen des herrlichen Zieles und Erbes der Erlösung in Christus, das Negativ, ich will nochmal sagen, im Tode halten, ablegen und positiv dann anziehen. Das ist die Aufgabe des Glaubens und der Glaube kriegt immer alles geschenkt und wird von Gott her geistinspiriert entwickelt und weitergeführt. Und wir wollen uns einiges ansehen. Was im Tode gehalten werden muss, ist anderer Art als das, was abgelegt werden muss. Ich habe immer wieder darüber nachgesonnen, warum der Apostel Paulus diese unterschiedlichen Begriffe gebraucht. Das, was im Tode gehalten werden muss, hängt mit unserer Natur, mit dem alten Wesen, mit dem alten Adam, mit unserem sündhaften, natürlichen Wesen zusammen. Wir müssen das einfach wissen. Unsere alte Natur kann und darf nicht verbessert werden. Kennen Sie die Geschichte, wo mal jemand im afrikanischen Busch einen kleinen Löwen aufgriff und ihn aufzog? Ein Tier zunächst zutraulich, schien die Raubtierart vergessen zu haben. Der Besitzer freute sich, zahm wie ein Haustier. Doch eines Tages leckte dieser Löwe Blut, und da war es um die stille, sanfte Natur geschehen. Dieser Löwe zeigte seine wahre Raubtiernatur, und er hat seinen Herrn getötet. Denn so ist das auch mit unserer Natur. Wir können uns fromm und religiös hier und da in Zucht halten. Das ist möglich. Es gibt auch in dieser Welt patente Leute, die Kraft ihres Willens und Kraft des Trainings einiges erreichen. Aber es gibt auch Situationen, da bricht die alte Natur durch. Und das ist auch bei denen der Fall, die erlöst sind, wenn sie nicht in Christus sind. Das müssen wir immer wieder sehen. Wir sind und bleiben die alten Menschen von Natur aus. Nur der Tod ist die Antwort auf Gottes Heilsangebot. Nichts in uns kann dem Herrn gefallen. Darum haltet im Tode. Und hier werden diese Dinge genannt, die auch in Galater 5 aufgezählt werden. Hurerei, Unreinigkeit, Leidenschaft, üble Begierde, Habgier. Und das alles ist Götzendienst. Und nun müssen wir es hören. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes auf die Söhne des Unglaubens oder der Widerspenstigkeit. Und dann sagt aber Paulus, darin habt ihr einstmals gewandelt. Und es ist klar, nur da, wo wir in der Gemeinschaft mit Christus leben, haben wir göttliche Kraft und Möglichkeit, diesen alten Menschen im Tode zu halten. Das ist möglich. Das sagt das Wort Gottes und das bezeugen alle, die neues Leben aus Gott haben. Ich muss nochmal sagen, dass in uns das steckt und dass auch die Anfechtungen von dort her kommen. Und dass der Feind versucht, in diesen Tagen uns hier auf dieser Ebene zu Fall zu bringen. Und darum, das erwähne ich auch immer wieder, benutzt er eine raffinierte Technik mit Massenmedien und einer Werbepsychologie, die wir manchmal nicht durchschauen. So raffiniert werden da in unserer Psyche, in der Seele, Schichten angesprochen, dass dann, wenn wir nicht in Christo sind, wir hier in der Gefahr stehen zu fallen. Gehen Sie doch durch die Großstädte. Was wird auch gerade in den vorweihnachtlichen Tagen alles angeboten? Alles zum Schauen, alle fünf Sinne sollen offen sein für das Angebot dieses Kosmos. Und da geht es nur um eine Möglichkeit, diesem gegenüber standzuhalten, indem wir den alten Menschen im Tode halten. Wir können es, weil der alte Mensch bereits am Kreuz mit abgetan ist und weil wir versetzt sind in das himmlische Wesen. Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn nach 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Der Zorn kommt über die Kinder oder Söhne des Unglaubens. Und wenn wir nicht glauben, kann uns das passieren, was den Hunderttausenden auch in der Wüste geschehen ist. Auch dieses Beispiel gebrauche ich gern. Die Entscheidung fiel im richtigen Blick. Zwei der Kundschafter rechneten mit Gottes Herrlichkeit und seiner Möglichkeit. Und alle anderen schauten mit ihren physischen Augen auf die befestigten Städte, die Enak-Söhne. Und wenn wir auf die Schwierigkeiten und Nöte und Probleme um uns und in uns und über uns und um uns schauen, dann fallen wir. Und dann kommt das alte Wesen durch. Aber Gott sei Dank hat der Herr in uns hineingegeben, neues Leben. Und Johannes schreibt, wer aus Gott geboren ist, bewahrt sich selbst. Und es geht so weit, dass er sagt, und der Arge tastet ihn nicht an. Das Evangelium. Wer aus Gott geboren ist, überwindet diese Welt. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 4, und der Glaube ist der Sieg, der diese Welt, diesen ganzen Kosmos überwunden hat. Immer wieder auf der Basis des Todes, da entsteht neues Leben. Das ist einmal geschehen, dass wir in den Tod des Christus einwilligen, aber es ist immer wieder so, dass wir ständig uns mit dem Kreuz identifizieren und dann gibt es zugleich immer auch die herrliche Kraft der Auferstehung. Gerade dann, wenn wir nichts können und dieses Heil bejahen, wie wir es auch heute Nachmittag schon hörten, wird Gott sich uns offenbaren. Und darum dürfen wir, ich will es noch einmal sagen, wissen, dass wir nicht gesetzt sind zum Zorn. Und wie dieser Zorn einmal in den Endtagen aussehen wird, das haben wir ja auch vernommen, nicht? Diese furchtbaren Gerichte, die noch kommen werden in der letzten Jahrwoche, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte dieser Jahrwoche, das steht in der Offenbarung geschrieben, da hören wir sogar etwas von Zornesschalengerichten. Wenn die Zornesschalen erst ausgegossen werden über diese Erde, dann ist das schaurig. Gott sei Dank, ich sage es noch einmal, sind wir nicht gesetzt zum Gericht. Aber wir müssen auch hier ganz klar diese Mahnung hören, dass wir suchen nach dem, was droben ist, dass wir den alten Menschen im Tode halten und dass wir uns nicht von den Lüsten und Begierden dieser Welt anstecken lassen. Denn nach 1. Johannes Kapitel 2 sagt Johannes eindeutig, dass die drei Lustrichtungen oder die Lustaspekte, Fleischeslust, Augenlust, hochfahrendes Leben, die Weltverhaftung bedeuten und diese Welt geht zugrunde. Wir sollen nicht mit dieser Welt verhaftet sein. Darum erhebet eure Häupter. Und das zweite, leget ab. Es ist auch wichtig, dass wir nach dem, was wir eben gehört haben, erkennen, dass es noch Dinge abzulegen gibt. Ich habe in Verbindung mit diesem Text aus 1. Korinther 9 schon mal gesagt, als es um den Bericht des Apostels Paulus zum Kampf geht und er diesen Kampf mit einem Lauf vergleicht. Törichte Sache, wenn da einer in die Startlöcher steigt und hat so seine alten Klamotten noch an. Der ist von vornherein hoffnungslos im Hintertreffen. Nicht? Da müssen die alten Sachen abgelegt werden und da muss man dann die Sportbekleidung anlegen. Und hier werden nun Dinge genannt, Zorn, Grimm, dann Schandworte, übles Wesen in Verbindung mit Lästerung, Lüge und bestimmte Handlungen, die die natürlichen Menschen auch vollziehen. Wer einen Garten hat, weiß, dass ganz bestimmte Unkräuter tief sitzende Wurzeln haben. Und da ist beides nötig, dass man sowohl das Äußere entfernt, aber auch an die Wurzel herankommt. Die Wurzel muss entfernt werden und das, was so oberhalb des Erdreichs herausschaut, auch beseitigt werden. Was abgelegt werden kann und muss, das sind mehr die Dinge, die nun aus diesem Wesen des alten Menschen herauskommen. Ich kann also schandbare Worte steuern. Und ich kann auch diese Dinge ablegen. Und darum sollten wir auch mal darauf achten, was wir so alles im Verlauf eines Tages reden. Da muss es auch Verhaltensänderungen geben. Denn wir sollen ja das, was lieblich ist, sagen. Wir sollen alles, das steht nachher in Kolosser Kapitel 3, im Namen des Herrn Jesu tun. Ich bin manchmal erschrocken, auch im Hinblick auf dieses Wort, wenn ich im Beruf bin und nun andere Aufgaben zu bewältigen habe, tust du alles im Namen des Herrn Jesu. Wir können auch im Beruf das praktizieren, was Gott von uns erwartet. Lügen untereinander, ist das noch möglich? Da geht es nicht um grobe Dinge, aber dass man so etwas manipuliert, nur die halbe Wahrheit sagt, gerade in unserer heutigen Zeit, ich muss immer wieder sagen, werden es sicher unsere lieben Brüder, die in der Wirtschaft stehen, nicht leicht haben. Oder wenn ich einen Referendar zu beurteilen habe und ich habe ihm ein Zeugnis auszustellen, dass ich da wahr bin, auch nichts beschönige. Ich war dankbar, dass ich im letzten Jahr, als ein Schulamtsdirektor in unserem Hause verabschiedet wurde, nicht Abschiedsworte zu sagen hatte. Ich war gerade im Urlaub. Es hat mein Vertreter getan. Denn ich musste feststellen, dass so vieles bei ihm nicht in Ordnung war. Und man kann doch schließlich dann nun nicht alles kaschieren. Das gehört auch dazu. Und auch die Gläubigen untereinander sollten die Wahrheit sagen. Das ist nicht immer leicht, wenn man sieht, wie sich Brüder verhalten, nicht in der Liebe wandeln und sagen, lieber Freund, da und da stimmt's nicht. Und wie heucheln wir manchmal? Es geht nicht darum, dass wir alles mit dem Mantel der Liebe zudecken, sondern auch die Wahrheit walten lassen. Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Liebe ohne Wahrheit wird Schwärmerei und Wahrheit ohne Liebe führt zum Fanatismus. Das ist wichtig im Hinblick auf den kommenden Herrn. Und nun wollen wir auch noch sehen, was wir anziehen dürfen, nachdem wir abgelegt haben und nachdem wir wissen, was im Tode gehalten werden soll. Ziehet an. Und zwar, wie es hier heißt, die junge, die neue Art, die nach dem Bilde dessen erschaffen ist, der uns erschaffen hat. Wo nicht mehr gilt Jude, noch Grieche, Beschneidung, Vorhalt, Freie oder Sklaven, sondern sie sind alle eins in Christus. Das stellt uns diese neue Natur in Christus zur Verfügung aus dem herrlichen Reichtum der Gnade Gottes. Da dürfen wir einmal uns beschenken lassen. Wunderbare Möglichkeiten in dem Reichtum Gottes. Ich freue mich immer wieder an diesem Wort aus Kolosser Kapitel 2, Vers 3 wohl, da heißt es, dass in ihm alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis verborgen liegen. Und dass alles, was zum göttlichen Leben dient, hier uns geschenkt ist in der göttlichen Natur in Christus, so heißt es in 2. Petrus Kapitel 1. Wir haben neulich einmal die Frage bewegt, wie ist das? Es gibt Menschen in unseren Kreisen, Gemeinden und Gemeinschaften unterschiedlicher sozialer Herkunft. Unterschiedliche Geschlechter. Unterschiedliche Naturelle. Da ist einer Phlegmatiker, da ist einer Sanguiniker und da ist einer Melancholiker. Unterschiedliche Arten. Da hat einer ganz schwierige Familienverhältnisse und der andere hat scheinbar besser. Da lebt einer unter äußerem Druck, lastentragend und ein anderer hat scheinbar gut. Und jetzt könnte ich weitere Gegensätze aufzählen. Wenn man da nämlich auch unter Gläubigen anfängt zu vergleichen, wird es kritisch. Wir müssen den Blick wegwenden von all diesen Möglichkeiten, wie es hier geschrieben steht. In Christus sind wir eins und da können wir alle aus seinen Möglichkeiten schöpfen. Ob arm oder reich, ob Vorgesetzter oder Untergebener, ob Mann oder Frau, ob einer hier vorne steht und das Wort sagt oder jemand zuhört oder zu Hause die Aufgabe des Gebetes hat. In Christus sind die Möglichkeiten, weil wir aus seiner Fülle, aus seiner Gnadenfülle nach Johannes 1, Vers 16, ständig schöpfen dürfen. Das macht uns eins. Und da sollten wir uns besinnen, auf Gottes Möglichkeiten. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich solche Menschen treffe, die diese Fülle auch in Christus weitergeben und nicht bei sich und ihren Möglichkeiten stehen bleiben. Liebe Geschwister, das ist wirklich das entscheidende Problem, dass wir herauskommen aus all den kosmischen Bindungen. Und die Bindungen sind von Natur aus da. Bruder Heller hat mal gesagt, wir sind siebenfach verhaftet. Siebenfach. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt gerade noch so spontan hinkriege. Einmal die Bindung an unser Ich, ganz persönlich. Die Bindung an die Familie. Die Bindung an die weitere Sippe und Verwandtschaft. Es gibt auch Bindungen. Dann die Bindung an unser Volk. Die Bindung an unsere Rasse. Und schließlich gibt es eine Bindung an die Menschheit und darüber hinaus eine ganze kosmische Bindung. Das sind wohl sieben solcher Bindungen. Wenn wir diese Verhaftungen, die da sind, als stärker ansehen, als es die Erlösung in Christus uns von Gottes Möglichkeiten her ermöglicht, darüber hinauszusteigen, dann sind wir eben noch irdisch gesinnt, kosmisch gesinnt.
Und darum möchten wir Gottes Möglichkeiten erkennen, anziehen die junge, erneuerte, herrliche Natur in Christus nach seinem Bild. Und dann stehen noch einige Hinweise da. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte. Ein Wort, das Bruder Heller auch immer wieder erwähnte. Nicht ihr Heiligen und Geliebten Gottes. Nur die können jetzt anziehen und haben Zugang zu Gottes herrlichen Möglichkeiten. Andere haben es nicht. Innerste Regung des Mitleids, Güte, Demut, Sanftmut, Geduld. Einander ertragend und Gnade erweisend.
Das entspricht der Frucht des Geistes. Nicht aus uns heraus können wir eine solche Verhaltensweise produzieren. Und es heißt ja dann in Vers 14, über dieses alles zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und an der Liebe werden die Glaubenden erkannt. Es können schon mal unterschiedliche Erkenntnisse da sein. Ich habe jetzt gerade auch ein Buch gelesen über die Endzeitsituation. Das stimmt nicht ganz mit dem überein, was wir heute Abend gehört haben, aber in den Grundzügen ja, einiges etwas verschoben. Aber deswegen brauche ich doch nicht sagen, weil der eine etwas andere Erkenntnis hat, meide ich ihn, nicht? Ich hoffe, das macht hier niemand. Sondern, dass wir alles prüfen und das Gute behalten. Und in der Liebe liegt das Band der Vollkommenheit. Nicht zuerst in der Erkenntnis. Wir wollen uns freuen, dass Gott uns diese wunderbare Erkenntnis geschenkt hat und dass wir einen prophetischen Durchblick haben dürfen. Aber dass wir auch da lieben können, wo Menschen unsere Schau nicht teilen. Und dann geht es nicht um Diskussion zuerst, sondern dass wir ihnen die Liebe praktizieren. Ich musste jetzt jemandem begegnen, von dem ich wusste, dass er jemanden sehr verletzt hatte, zu dem ich nun wieder guten Kontakt hatte. Und ich merkte, wie der Betreffende, weil er wohl ahnte, dass der Betreffende auch mich informiert hatte, ganz unsicher war. Ich konnte ihm aber in der Liebe des Christus begegnen und schon nach ein paar Sekunden war die alte Herzlichkeit und Verbindung wiederhergestellt. Ich möchte mir diese Liebe noch mehr schenken lassen, die die Liebe des Christus ist. Sie ist bereit gewesen, ans Kreuz zu gehen. Und wenn Jesus am Kreuz bittet, Vater, vergib ihnen, ist das nicht nur ein formales Gebet, sondern aus dem Herzen gesprochen. Und unser Bruder Arthur Muhl sagt immer wieder, ist das Gebet eigentlich erhört worden? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht? Ich meine, ja.
Arthur, ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst.
Ja. Ja, wenn der Herr um Vergebung bittet für seine Feinde, wird ihnen doch verziehen. Sonst ist es wirklich nur eine Worthülse. Und wir wissen nach 1. Korinther 13, dass die Liebe 98,9% glaubt. Nein, alles, und das ist bei Gott immer 100%, nicht? 100%, das ganze, totale, und darüber geht mir das Herz auf. Kann ich jubeln und anbeten. Ich muss allerdings sagen, dass mir diese Liebe erst aufgegangen ist, auch nach schweren Zerbrüchen, wo ich mit meiner Erkenntnis oft auch zu Schanden werden musste und mit meiner Vorstellung über das, was Gott realisieren müsste. Hüten wir uns davor, immer wieder unsere Projektionen, die wir oft aus unserem Bedürfnis heraus auch ins Wort hineinbringen, anderen aufzuerlegen. In einem müssen wir klar und eindeutig sein, wo es um die ganze Erlösung in Christus geht und um unseren Zerbruch. Das können wir nicht konsequent genug betonen, aber immer nur auf der Basis der Liebe. Denn wenn es Gott den Betreffenden nicht offenbart, dann können sie es nicht fassen. Das sollen wir anziehen als Auserwählte. Darin wird unsere Auserwählung hier in der Praxis des Lebens kund, wenn wir etwas von dieser Fülle des Christus weitergeben. Und ich sage es nochmal, was ich gestern Abend andeutete. Unsere Geschwister drüben jenseits des eisernen Vorhangs, die haben den Widersacher in Form des brüllenden Löwen unter großen Anfechtungen zu überwinden. Und wir hier meistens den Widerwirker, den Gegenspieler Gottes, den Satan in der Form, dass er sich verstellt als ein Engel des Lichtes. Und nur wenn wir das wahre Licht in Christus haben, dann können wir das falsche Licht, das unter Umständen gleißnerisch blendend wirkt, erkennen. Und darum brauchen wir dieses Licht, dass diese Liebe, das Band der Vollkommenheit, uns erfüllt. Und wo wir das immer wieder praktizieren, da werden wir vorbereitet auf diesen Tag des Kommens, wo dann, wie es hier heißt, unser Leben mit ihm geoffenbart werden soll in Herrlichkeit. Und darüber möchte ich nun in diesem dritten und letzten Teil auch noch etwas sagen. Es gibt Menschen, die mir sagen, ich brauche gar nicht zu wissen, was kommt und wie das mit der Endzeit ist. Die Hauptsache, die Praxis stimmt bei mir. Da sage ich, ihr lieben Leute, täuscht euch nicht. Wer das Ziel nicht kennt, kann auch den Weg zum Ziel nicht recht beschreiten. Ich muss das immer wieder in der Lehrerausbildung meinen jungen Leuten sagen, sie müssen die Ziele klar erkennen und definieren. Und dann können sie auch die Methode, sprich Weg zum Ziel, klar und eindeutig beschreiben. Wo das nicht der Fall ist, dann geht es eben drunter und drüber. Man weiß nachher zum Ende der Stunde gar nicht mehr, was sollten denn die Kinder eigentlich lernen. Und das ist in unserem Leben ganz genauso. Wenn wir unsere herrliche Berufung nicht erkennen und das Ziel, werden wir uns auch nicht entsprechend verhalten können und in dieser Endzeit über vieles, was da an falschen Angeboten auch in unser Leben hineinkommt, nicht gottgemäß urteilen können. Weshalb ist denn die Verwirrung so groß, auch in sogenannten frommen Kreisen? Ich muss eins noch sagen, weil auch mehrere Linien unter Umständen nebeneinander herlaufen können. Professor Michel, ich habe das jetzt in Langensteinbach gehört, der hat von 5 Linien, die in der Bibel, im Alten Testament schon vorkommen, etwas ausgesagt und er meint, die sind heute noch vorhanden. Ich will sie mal nennen, um nochmal auf diese Zielsetzung einzugehen. Da ist zunächst die Kainslinie, die läuft doch heute noch durch, ja? Meinen wir sicher, nicht? Und der größte Teil der Menschen steht darunter, unter diesem Fluch. Und dann gibt es im Gegensatz dazu schon die Linie der Erwählten und Berufenen. Abel, Henoch, der 7. übrigens, nicht? Die Zahl 7 spielt auch eine Rolle. 7, Gottes Füllemaß, Gott setzt, Gott erwählt aus der Ruhe, reine Gnade, er wählt einen Henoch, einen Abraham. Und die Abrahamslinie wird von Paulus wieder aufgegriffen in Römer Kapitel 4. Dann gibt es die Linie des Gesetzes. Gibt es heute noch gesetzliche Leute, auch unter den Christen? Ich hoffe, es ist keiner mehr unter uns. Die ist noch da. Oh, die unbarmherzig richtende Gesetzeslinie. Es gibt mehr Gesetz heute, als wir ahnen. Die Gesetzeslinie ist da, wir müssen sie erkennen. Dann gibt es die Linie des Ismael, darüber haben wir durch Bruder Kühl etwas gehört, die ist auch heute da. In der Ausreifeform und nicht nur im Nahen Osten. Der Ismael versucht auch hier über die Religion des Mohammeds, den Mohammedanismus, den Islam, hier im Westen Europas unter den Christen einiges auszurichten. Auch diese Linie ist noch vorhanden. Und schließlich gibt es im Endgeschehen eine Linie, auf die ich noch hinweisen muss, die mit dem Abfall zusammenhängt. Ärgsten Feinde. Abfall auf verschiedenen Gebieten im religiösen Bereich bis in die Gemeinden hinein. Und darum ist für uns wichtig, dass wir die Linie des Glaubens erkennen, dass wir das Ziel erkennen, damit wir klar unseren Weg gehen können. Und das ist der Weg, der für die Erwählten und Berufenen in dieser Zeit gültig ist. Es ist immer der Weg von Philipper 2 her, seid gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Es geht also zuerst um die Gesinnung, um die Kreuzesgesinnung, aber auch um die Herrlichkeitsgesinnung. Dass wir nicht dass wir einen Raub festhalten, was wir meinen, festhalten zu müssen in falscher Weise, sondern dass wir uns auch entäußern können, dass wir auch den Leidensweg bereit sind zu gehen, da wo man uns nicht versteht, dass wir uns nicht dauernd rechtfertigen, dass wir nicht in menschlicher Weise versuchen, die Belange Gottes und des Christus mit menschlichen Methoden heute durchzusetzen. Es gibt viele Anfechtungen in diesem Sinne. Darum das Ziel anschauen, die Berufung erkennen, dass wir gesetzt sind, einmal mit ihm zu herrschen und zu regieren, wenn wir bereit sind, auf diesem schmalen Wege, dem Lamme nach, das Kreuzesverständnis zu praktizieren. Dann, wenn wir so in ihm sind, mit ihm verborgen und geborgen, werden wir auch mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Und es gibt keine Herrlichkeit ohne Kreuz. Aber wir können auch kein Kreuz ohne die zuvor geoffenbarte Herrlichkeit Gottes praktizieren.
Hätte auch Christus nicht...
Nein, eben. Christus hat um der vor ihm liegenden Freude und Herrlichkeit willen das Kreuz erduldet. Und darum kommen wir von ihm her und darum will uns Gott auch Kraft geben in diesen Tagen, dass wir ihn darstellen, seine Gnade und Herrlichkeit repräsentieren. Und darum ist unser Blick aufwärts gerichtet. Wenn wir das alles sehen, sollen wir eben nicht uns durch die Zeichen dieser Zeit irritieren lassen. Wir müssen sie registrieren. Wir sind dankbar für alle Hinweise. Darum erhebet eure Häupter. Sinnet auf das, was droben ist. Das ist der Beginn dieses dritten Kapitels. Ist unser Schatz dort oben, ist der Christus, dann dürfen wir uns freuen und dann gestaltet er uns immer mehr um auf den Tag seines Kommens. Und in 1. Thessalonicher Kapitel 5 von Vers 23 an wird deutlich, dass er es sogar ist, der Geist ganz samt Seele und Leib durch und durch heiligen will und dass er uns unsträflich oder untadelig, es gibt mehrere Übersetzungen, unsträflich bewahren will auf den Tag seines Kommens. Und dann heißt es nicht, nun reißt euch endlich zusammen, sondern er ist getreu. Er selbst wird es tun. Und das ist immer wieder Evangelium. Bitte, liebe Geschwister, verstehen wir all diese Ermahnungen und Ermunterungen immer wieder nur auf der Grundlage der Gnade, auf der Grundlage der Erlösung eines herrlichen Evangeliums. Alles andere bringt in unserem Leben nur zwei negative Folgen. Entweder wir strengen uns an und werden verkrampft und versuchen in falscher Weise eine Heiligkeit zu demonstrieren, die fast so ähnlich ist, wie das in dem katholischen Bereich in bestimmten Klöstern gemacht wird. Und die Leute sehen auch so aus. Ich muss immer noch an jemanden denken, erschütternd, wie der versuchte, dieses Wort mit Gewalt das Himmelreich zu erstürmen, praktizierte. Ein Asket, der alle Menschen, die nicht seine Einsicht hatten, alle Glaubenden, arg verdonnerte. Der, als wir mal zusammensaßen, sich vom Essen wieder verzog, er musste fasten. Er war also fast nur in dieser eigenartigen Haltung, in einer Askese, wie sie auch übrigens im Kolosserbrief beschrieben wird. Die da etwas gesehen haben und des Leibes nicht schonen. Das kann passieren. Das ist die eine Seite. Oder die andere, dass man es gleichgültig nimmt und nicht mehr den Ernst auch der Heiligung auf der Basis der Erlösung praktiziert und dann sagt, naja, das Aufstehen und Fallen ist das Normale. Gibt's auch viele, die nicht die biblische Norm erkennen können, dass Christus uns ein wunderbares Heil anbietet. Und da gilt es, wachsam zu sein, aus wunderbaren göttlichen Möglichkeiten heraus zu leben. Und wenn viele Autoren heute, die gläubig sind, über diesen kommenden Tag schreiben, es gibt ja eine Fülle von Literatur dazu, dann müssen wir auch da prüfen. Ist das wirklich aus der Schau der Gemeinde herausgesagt, die von Paulus her einen Auftrag hat? Denn er hat vom erhöhten Herrn her das alles empfangen. Die 12 Apostel, die mit ihm gingen, hatten andere Setzungen und Aufträge. Nicht vom Wesen her, aber in der Funktion im Reiche Gottes. Und darum müssen wir uns, wenn wir auch Prophetie für die Gemeinde ernst nehmen wollen, immer wieder letztlich orientieren an dem, was Paulus sagt. Denn Johannes bringt in der Offenbarung Dinge, die mit der Zurechtbringung Israels zusammenhängen. Sie werden ihn erkennen, den sie gestochen haben. Lesen Sie mal Sacharja 14. Da steht eindeutig, dass diese Art des Kommens für Israel gilt. Denn wir sind doch nicht auf dem Ölberg. Und wir leben auch nicht in Jerusalem, die Stadt, die nachher mal umzingelt wird. Und das trifft nicht zu auf die erste Erfüllung im Jahre 70, als Titus damals Jerusalem einnahm. Denn es steht in dem Zusammenhang, dass dann dieser Herr kommen wird und den dann noch lebenden Überrest gewinnen wird. Und insofern haben dann die 12 Apostel für die 12 Stämme Israels eindeutig eine andere Setzung. Gott wird nachher sicher alles einmal in eine wunderbare Harmonie führen. Aber ich erkenne das nur so, und da müssen wir auch wissen, wer wir sind. Ist doch ein Unterschied, ob ich Mann oder Frau bin, nicht? Heute will nämlich der Feind auch im falschen Sinne der Emanzipation alles durcheinander bringen. Ist eine Abschattung für den religiösen Wirrwarr auch heute. Nur wenn ich weiß, wozu ich gesetzt bin, dass ich ein Glied am Leibe Jesu bin und von ihm selbst inspiriert werde, kann ich mich so verhalten. Und weiß dann, was Gott will. Darum prüfen Sie also immer wieder, aber bitte nicht alle anderen gleich verurteilen, wenn Sie nur eine andere Schau haben. Prüfet, steht da in der Bibel, und kritisiert dauernd das Negative, nicht? Was steht da? Prüfet und das Gute behaltet. Das ist erstmal die Basis, dass ich auch den anderen anerkenne. Und darum will ich Ihnen mal aus einem Buch, Sie kennen es wahrscheinlich, der Antichrist, zum Abschluss etwas sagen, wie er die Endzeitgeschichte sieht. Es ist ja immer die Frage gewesen, kommt denn der Herr zu seiner Gemeinde, wo Haupt und Glieder jetzt vereinigt werden, vor der letzten Jahrwoche, in der Mitte oder am Schluss? Jürgen Stockmeier hat, glaube ich, mal gesagt, es hat gar keinen Zweck, darüber zu diskutieren. Der größte Teil wird es doch nicht wahrnehmen und Sie werden einmal enttäuscht sein, wenn Sie nachher doch noch in die große Drangsal kommen. Das war natürlich ein hartes Wort, nicht? Und wir müssen uns auch immer wieder fragen, Herr, sind wir wirklich in deiner Liebe verbunden und warten wir auf dich? Meine Auffassung, darf ich Ihnen sagen, ich rechne damit, dass der Herr die Gemeinde vor der letzten Jahrwoche holt. Es kann sein, dass wir die Anfänge noch kennenlernen. Weil Paulus übrigens, darf ich mal sagen, keinerlei äußere mit Israel und deren Zurechtbringung zusammenhängende Momente aufweist, wie Jesus in Matthäus 24 und Lukas 21. Denn der Herr hat das ja gesagt, nur zu Israel, denn er sagt, ich bin nur gekommen zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und er hat sich selbst in der Prophetie so sehr beschieden, wenn auch Linien aufgezeigt werden, dass er nachher das Paulus und das andere Johannes überlassen hat. Welch eine Demut und welche Bescheidung, nicht? Und er musste ja den Jüngern sagen, ich kann euch jetzt noch nicht alles sagen. Wenn der Geist aber der Wahrheit kommt, wird euch in alle Wahrheit leiten. Darum möchten wir wirklich vor dem Geiste Gottes still werden, damit er uns das zeigen kann. Und nun zum Abschluss, was Klaus Gehrt sagt. Er sagt nach 1. Thessalonicher 4, 14 bis 18 und 1. Korinther 15, wird die Gemeinde entrückt. Bei den Zurückgebliebenen erstaunen, aber nur eine kurze Zeit. Und dann gehen die Menschen zur Tagesordnung über. Und dann sieht er übrigens erst, der König des Nordens greift Israel an und das, was in Hesekiel 38 und 39 steht, soll sich da in einer Vorerfüllung abzeichnen. Es wird ja auch nochmal am Ende dieser Gog und Magog, am Ende des Tausendjahrreichs in Erscheinung treten. Steht eindeutig in der Offenbarung, weil der Satan 1000 Jahre gebunden wird. Dann wird er nochmal losgelassen, nicht? Der kann nicht auf der neuen Erde wieder losgelassen werden, wenn schon alles neu wäre, sondern dann, so wie ich es sehe. Und dann kommt ja noch einmal der große Abfall derer, die eben nicht wirklich wiedergeboren waren. Und dann wird erst der Antichrist oder der Weltherrscher den Bund zu Beginn der ersten Jahrwoche mit Israel schließen. Das sehen wir auch so. Dann setzen die Siegelgerichte ein und die zwei Zeugen wirken dort. Und die 144.000 Erstlinge kommen durch die beiden Zeugen zum Glauben und werden da auch versiegelt. Übrigens stehen da eindeutig auch 12 Stämme ja genannt in diesem Zusammenhang. Ich frage manchmal übrigens nebenbei die Zeugen Jehovas, die sich ja auch an die Stelle Israel setzen, zu welchem Stamm gehören sie denn eigentlich? Dann können sie nichts sagen. Bitte, wir müssen es auch vorsichtig sagen und uns nicht überheben. Dann lässt sich der Antichrist als Gott verehren,
2. Thessalonicher 2-4. Und dann setzen immer stärker werdende Gerichte ein, die 7 Posaunengerichte. Ich weiß nicht, ob du auch nochmal darüber sprichst. Es enthüllt sich ja eines aus dem anderen. Und dann kommt nachher in der zweiten Hälfte die schlimmste Art der Gerichte, die Zornenschalengerichte nach Offenbarung 16. Und das Ganze schließt nach seiner Schau ab mit der Schlacht von Harmagedon, wo 200 Millionen Soldaten noch von China herüberkommen. Da ist mal eine Zahl von 200 Millionen, ja, die Rede, nicht? Können Sie nachlesen. Übrigens wäre China in der Lage, diese Zahl bald aufzubringen, denn die Zahl der Bevölkerung geht jetzt schon über 1 Milliarde. Man kann es aber auch sehen, dass es Dämonen sind, die diese Endzeit stark beeinflussen. Nun, wir werden es bald merken, wie es mal ausgehen wird, und von droben werden wir eine klare Schau bekommen. Und dann wird der Satan ja selbst am Ende dieser Jahrwoche und der, den er so missbraucht hat, gerichtet. Der Satan wird für 1000 Jahre gebunden, lebendig in den Feuersee geworfen, und schließlich beginnt das sogenannte Millennium oder 1000-jährige Königreich und am Schluss nochmal Satans letzte Rebellion, und dann erst erfolgt nach Offenbarung 20, so sehe ich das auch, das Gericht vor dem Weißen Thron. Da sollen wir schon mit richten. Wir werden da nicht mehr gerichtet. Das Gericht vor dem Preisrichterstuhl nach 2. Korinther 5, Vers 10 vor dem Bema des Christus ist vorher. Da geht es nicht mehr um verloren werden und errettet werden, sondern ob wir treu gewandelt sind. Dann wird offenbar, ob Holz, Heu, Stoppeln oder Gold, Silber als Ergebnis gezeitigt wurde. Ich wollte das einfach mal als Schau auch hineingeben. Im Wesentlichen, mit einigen Unterschieden, deckt sich das auch mit uns. Nur müssten einige dieser Momente, die hier aufgezeigt sind, nochmal mit anderen Stellen in Beziehung gesetzt werden. Prüfet alles, das Gute behaltet, und das Beste ist, dass wir den vollkommenen Gotteswillen erkennen. Und den erkennen wir immer im Heiligtum. Und wie wunderbar, wenn der Anker unserer Seele nach Hebräer 6 im Allerheiligsten verborgen ist, dann können die Stürme auch unsere Seele bewegen, mögen auch unseren Körper attackieren, wir sind geborgen im Allerheiligsten. Und nur so können wir dann auf den kommenden Herrn warten und dürfen uns freuen, dieses wunderbaren Heils. Liebe Geschwister, ich bin immer tief bewegt, wenn ich das selber sagen muss und darf. Ich sage mir alles selbst zuerst und stelle mich mit darunter, auch ihm durchrichten und durchlichten lassen, damit dieser herrliche Christus durch uns sein Wort lebendig machen kann und dass wir auch verändert werden. Wir dürfen uns verändern lassen, weil noch Gnadenzeit ist, das aus Gnaden. Und wenn wir uns selber richten, werden wir nicht gerichtet. Ein wunderbares Wort auch, das wir noch mit beherzigen wollen, auf der Grundlage dieses herrlichen Heilsangebotes. So dürfen wir ein Wort haben, das uns Mut macht, aber das uns auch immer wieder anspornt, das Ziel anzuschauen, damit wir verwandelt werden von einer Herrlichkeit zur anderen. Amen.
Am besten selber, dass er von einem Menschen, der in diese gefallene Schöpfung geboren wird, kaum etwas anderes erwarten kann, als dass er auf die Suche geht nach dem, was darin vorhanden ist. Nur noch einige Bibelstellen. Sehr einfach. Was sagt denn der Herr Jesus in Bezug auf das Suchen? Wer sucht, der findet. Das Alte Testament drückt das noch etwas herzlicher aus. So ihr mich von ganzem Herzen suchet, werde ich mich von euch finden lassen. Und da kann Gott sich nicht verleugnen. Wenn ein Mensch wirklich auf die Suche geht nach Gott, dann wird er Gott sich von ihm finden lassen. Das Zweite, das Dritte. Israel war und ist heute immer wieder in großen, verzweifelnden Bedrängnissen. Da heißt es im Alten Testament so einfach: Und als sie begannen, das Angesicht des Herrn zu suchen, also die haben noch nicht einmal richtig gesucht, ne? Die haben erst angefangen, das Angesicht des Herrn zu suchen, stellte der Herr einen Hinterhalt gegen die Feinde und der Fall war geklärt. Nur, dass sie begannen, das Angesicht des Herrn zu suchen. Und wenn wir nur anfangen zu suchen, was droben ist, dann fallen auch manche Anläufe des Feindes unter den Tisch und die feurigen Pfeile sind erledigt. Viertens, wird es ganz gewaltig, so gewaltig ist die Freude des Herrn an einem Menschen, der auf die Suche nach ihm geht. Dass wir lesen können von Menschen, die mit Ausharren suchen, Ehre, Herrlichkeit und Unsterblichkeit. An denen hat Gott so große Freude, dass er ihnen gleich ewiges Leben gibt. Wo steht denn das geschrieben? Ja, Römer 2, glaube ich. Ne? Ja. Denen, die mit Ausharren in guten Werken Ehre suchen, Herrlichkeit suchen, Unsterblichkeit suchen. Gibt es solche Menschen? Mehr als wir ahnen. Und denen gibt unser Gott, ohne uns Fromme zu fragen, ewiges Leben. Ja, für was haben wir uns denn bekehrt, wenn es so billig geht? Ne? Ich war jetzt der Sprecher von vielen Frommen im Moment, nicht? Das war also nicht meine Frage. Wenn ein Mensch Ehre sucht, was gibt er dann zu? Dass er ein unehrenhafter Mensch ist. Ich gehe ja nur auf die Suche nach etwas, was ich nicht habe. Ne? Wenn einer Herrlichkeit sucht, dann gibt er was zu. Ich elender Mensch. Ne? Und wenn einer Unsterblichkeit sucht, dann ist ihm klar, ja, ich muss sterben. Und stellt sich dazu. Und geht nur auf die Suche. Und der Herr antwortet mit ewigem Leben. Suchet. Es kommt etwas ganz Feines. Abschließend. Wenn der Herr Jesus im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld sagt, dass dem Weg hin gestreute gefallene Saatgut, das sind die, die das Wort Gottes hören und der Same in ihr Herz gefallen ist. Die das Wort Gottes hören und nicht verstehen. Da habe ich mich gefragt, ja, was können die dafür, dass sie das Wort Gottes nicht verstehen? Antwort hier bei diesem Begriff suchen. Nämlich, Salomo gibt wieder Antwort. Böse Menschen verstehen das Recht nicht. Aha. Und jetzt denken wir an alle anderen, nicht wahr? Wenn die Rede ist von bösen Menschen, nicht? Ja, nicht an uns selber. Das nur nebenbei. Böse Menschen verstehen nicht. Was versteht jetzt hier der Herr unter böse Menschen? Im gleichen Atemzug kommt jetzt die Antwort, warum man nicht das Wort Gottes nicht versteht. Die aber den Herrn suchen, also wiederum nur suchen, noch nicht kennen, besitzen. Die aber den Herrn suchen, verstehen alles. So steht geschrieben. Das heißt jetzt zurückgeblendet auf die Söhne Israels in den Tagen Jesu, die klares Wort Gottes hörten, aber nichts verstanden haben. Warum? Der Geist Gottes, der ihre Herzen längst alle erforscht hatte und gekannt hatte, wusste, die ganze Volksmasse dachte gar nicht daran, das Angesicht des Gottes Abrahams auch nur zu suchen. Deshalb haben sie nicht verstanden, verstehen können. Noch einmal, die aber den Herrn suchen, verstehen wie viel? Alles. Gottgemäß, wachstümlich. Der betreffende Mensch hört ein Wort Jesu und merkt, das ist's, das muss ich haben. Beginnt die Bibel zu lesen, das ist es. Ja. Die aber den Herrn suchen, verstehen alles bis zu dem Tag und der Stunde, von der Jesus sagt, an jenem Tage werdet ihr mich noch über alles Mögliche fragen. Nicht? Wie heißt's? Nichts mehr fragen. Dann endlich gilt das, was wir heute so schlechthin schnell über die Lippen bringen, nämlich alles klar, nicht? Alles klar. Nein, heute ist noch lange nicht alles klar. Nicht? Aber an jenem Tage, noch einmal, verstehen alles schon die, die den Herrn nur suchen. Und uns ist es geschenkt, das Maximum von allem, was es zu suchen geben könnte, nicht? Als Ziel vor die Augen gestellt zu haben vom Herrn. Suchet, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten der Majestät. Abschließend, Paulus, Timotheus, das war mir als Jüngling ins Herz gesät worden und hat Wurzel geschlagen und ich hoffe, durfte auch Früchte bringen, nämlich, beachte, was ich dir, Timotheus, sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Da ist Paulus jetzt gleich weit wie Salomo. Die den Herrn suchen, verstehen alles. Halleluja. Amen.